HR Info. Corona kompakt am Montagnachmittag.
Thüringen macht sich locker. Die Corona-Schutzvorschriften sollen in 2 Wochen beendet werden. Vom 6. Juni an soll es künftig Gebote statt Verbote geben in dem Bundesland. Bodo Ramelow ist damit der erste Ministerpräsident Deutschlands, der landesweit auf die Auflagen verzichten und diese allenfalls regional anwenden will, wenn das Infektionsgeschehen es eben erfordert. Zuletzt rückte er heute aber nochmal zurecht, dass es auch weiterhin eine Maskenpflicht geben soll im öffentlichen Nahverkehr und auch in Geschäften. Darüber habe ich gesprochen mit Professor Hans Vorländer, Politologe an der Uni Dresden. Der Grundsatz aber bleibt: weg vom staatlichen Zwang hin zu selbstverantwortetem Maßhalten. Solche Sätze, die könnten auch glatt von der FDP stammen. Bodo Ramelow, also der Kämpfer für Freiheitsrechte, sind Sie überrascht, Herr Vorländer, über sein Vorpreschen?
Ja, ich bin überrascht, dass er das so schnell angekündigt hat, ohne sich mit den anderen in der Bundesrepublik abzustimmen. Er hat sich auch noch nicht mehr mit seinen eigenen Koalitionspartnern, nämlich mit Grünen und SPD, abgestimmt. Dass er das umstellen will, es klingt sympathisch. Anscheinend hatte er wohl doch Sorge, dass die Menschen das im Land nicht mehr verstehen, dass weiterhin diese Beschränkungen so gelten, wie das in der Vergangenheit oder im Augenblick noch ist.
Vielleicht einen Blick auf die politischen Verhältnisse in Thüringen, die zuletzt ja ziemlich kompliziert waren. Wir erinnern uns, Ramelow wurde erst nach langem Hickhack zum Ministerpräsidenten gewählt. Und zugleich wurde vereinbart, dass in rund einem Jahr ein neuer Landtag gewählt werden soll. Frage an Sie, was überwiegt mehr? Tiefste Überzeugung Ramelows wirklich, was Freiheits- und Grundrechte angeht, oder ist doch ein bisschen Wahltaktik mit dabei?
Bei der Politik und bei Politikern sollte man nie ausschließen, dass sie auch an den nächsten Wahltag denken. Ich glaube, das ist hier durchaus auch anzunehmen. Aber man hat Ramelow natürlich auch anders kennengelernt. Ich glaube, dass er auch davon überzeugt ist, dass das eine gute Lösung sein könnte, nämlich selbstverantwortlich von den neuen Freiheiten dann auch Gebrauch zu machen. Ob das dann so tatsächlich gelingt, ist eine andere Frage. Insofern ist es zunächst einmal nicht nur eine Position, die vielleicht an FDP-Positionen denken lässt, sondern es entspricht eigentlich auch unserem liberalen Grundrechteverständnis.
Auf der anderen Seite muss man sagen, mit seinem Schritt hat Ramelow der in Thüringen ja wirklich sehr starken AfD möglicherweise auch ein bisschen Wind aus den Segeln genommen. Ist das ein politisch kluger Schachzug?
Ja, das versuchen ja alle im Augenblick, sich mit den Corona-Beschränkungsdemonstrationen auseinanderzusetzen. In Sachsen ist das ja auch ganz deutlich. Der Ministerpräsident von Sachsen hat sich sogar zu den Demonstrierenden gesellt hier und hat versucht, sie zu überzeugen von seinen eigenen Maßnahmen. Und im Übrigen in Sachsen soll auch ab 6. Juni ganz ähnlich umgestellt werden. Also ich glaube, dass man da schon ein bisschen guckt, dass das Protestpotenzial, welches im Augenblick von der AfD oder von anderen rechtsextremen Kräften genutzt wird, um wieder politischen Rückenwind für sich selbst zu erzeugen, dass dieses Protestpotenzial dadurch natürlich auch ruhiger gestellt werden wird oder die Proteste demnächst einfach nicht mehr stattfinden.
Für die einen ist der Schritt von Ramelow konsequent, wo wenig Infektionen zu verzeichnen sind, wie eben in Thüringen, kann man auch lockern, argumentieren Sie. Die anderen warnen, so entstehe in Deutschland ein regionaler Flickenteppich. Wie sehen Sie denn das als Politikwissenschaftler? Hat Ramelow den Föderalismus gestärkt oder eben einen Bärendienst erwiesen?
Das wird sich dann nachher herausstellen, wenn es scheitert, wenn er damit Erfolge hat. Und es nicht weiter zu großen Infektionen kommt, dann könnte er sagen, okay, wir haben das regional angepasst und gestaltet. Dafür ist ja der Föderalismus gut, dass man auch unterschiedliche Lösungen hat. Aber im eigenen Lande hat er natürlich 2 solcher Infektionsherde im Augenblick noch. Und insofern ist das nicht ohne Risiko. Und wir sehen eben auch, wie im Lande Hessen oder in Ostfriesland, dass sich so etwas immer neu bilden kann. Deshalb muss man da mit Augenmaß rangehen. Und er hat jetzt eigentlich die Marschrichtung eingeschlagen, wie das in den ostdeutschen Ländern, auch in Mecklenburg, auch in Sachsen im Augenblick sehr deutlich wird. Weil weniger Infektionen da sind, will man auch schneller aus den Beschränkungen heraus, um dann auch den Protesten das Wasser abzugraben.
Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hatte angekündigt, ab dem 6. Juni schon auf die Corona-Auflagen in seinem Bundesland verzichten zu wollen und diese allenfalls regional anzuwenden, wenn das Infektionsgeschehen es erfordere. Wobei es auch weiterhin eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften geben soll. Trotzdem, das Echo darauf ist sehr, sehr unterschiedlich. Die Virologen sind weitestgehend entsetzt. Viele Politiker lehnen das umgehend ab. Die Reaktionen aus der Bevölkerung sind aber sehr unterschiedlich, berichtet Michael Pörtner.
Die Reaktionen anderer Politiker auf Ramelows Ankündigung kamen schnell und zumeist ablehnend. Zu früh, zu gefährlich. In Fulda, nahe der thüringischen Landesgrenze, teilten die Menschen bei einer Umfrage größtenteils diese Meinung.
Weil es ist ja gerade mal am Anfang und es wird sich wahrscheinlich noch ein Stück noch weiterentwickeln, nehme ich mal stark an. Es wäre viel zu früh, würde ich sagen. Ich meine, ich würde nicht mit den Leuten ihre Gesundheit spielen.
Ich denke, es ist zu früh. Man sieht es jetzt in Hanau oder in Frankfurt, was passieren kann.
Finde ich nicht gut. Ich denke, wir sind so im Moment mit den Infektionszahlen ganz gut dabei. Ich finde, es gibt keinen Grund, das jetzt aufzuheben. Ich würde erst mal sagen, weiter so und einfach beobachten, weil bevor noch mal eine Welle kommt, glaube ich nicht, dass es gut ist.
Wird Zeit. Mit dem Quatsch hier rumlaufen andauernd, das ist ja nicht auszuhalten.
Erst am Wochenende hatten sich beim Gottesdienst einer Kirchengemeinde der Baptisten in Frankfurt mindestens 107 Menschen infiziert. 10 Menschen waren nach einem Restaurantbesuch in Niedersachsen positiv getestet worden. Trotzdem hatte Thüringens Ministerpräsident Ramelow gestern angekündigt, in knapp 2 Wochen alle Corona-Beschränkungen aufzuheben.
Dahingehend, dass wir tatsächlich nach dem 5. Juni mit den allgemeinen Verboten umsteigen in Gebote und von den zentralen Vorgaben auf lokale umsteuern.
Mundschutz, Mindestabstand und Kontaktbeschränkungen sollen nur noch lokal gelten, da wo erforderlich. Ramelow begründete die Aufhebung mit den niedrigen Fallzahlen in Thüringen. Die Regelungen seien im März auf einer Grundlage von 60.000 Infizierten beschlossen worden. Aktuell seien es 245 Infizierte. Das zwinge zu einem realistischen Handeln, so Ramelow. Für Schulen und Kindergärten empfahl der Ministerpräsident Tests.
Wir wollen, dass alle Lehrerinnen und Lehrer und alle Kindergärtnerinnen und alle Eltern, die Angst haben, sich testen lassen können, dass die Kinder getestet werden, das wird sehr viel Geld kosten. Und bevor ich jetzt auf den Bund warte, sage ich, das ist im Sondervermögen regelbar. Da sind 25 Millionen hinterlegt, die wollen wir aktivieren.
Je mehr Lockerungen sich im öffentlichen Leben ergeben, desto mehr fragt man sich, auf welchen Wegen kann man sich eigentlich mit diesem Coronavirus anstecken und auf welchen Wegen nicht. Vor dem Hintergrund dieser Fragen sind jetzt schon Klimaanlagen in Verruf geraten, wahre Coronaviren-Schleudern zu sein, weil sie die Luft verwirbeln und damit eben auch die Tröpfchen weiter verteilen, über die sich das Virus ja verbreitet. Darüber habe ich gesprochen mit Professor Martin Exner, Leiter des Instituts für Hygiene und öffentliche Gesundheit am Uniklinikum Bonn. Sind Klimaanlagen aktuell tatsächlich so eine große Bedrohung der öffentlichen Gesundheit?
Also derzeit ist die Diskussion die, dass wir sagen, der Hauptübertragungsweg ist und bleibt der direkte Kontakt über Tröpfcheninfektionen von Mensch zu Mensch. Klimaanlagen sind jetzt nochmal in die Diskussion hineingekommen, speziell auch im Kontext mit Flugzeugen. Und hierzu hat sich jetzt auch die Europäische Behörde für die Prävention von Erkrankungen gemeinsam mit der Europäischen Zentrale der Luftfahrtgesellschaften dazu geäußert und hierzu eine Einschätzung gegeben bzw. Maßnahmen empfohlen.
Und die wären?
Man sagt, man sollte auf der einen Seite natürlich darauf achten, wenn man die klassischen Regeln berücksichtigt, Händehygiene im Flugzeug, halt auch Mund-Nasen-Schutz tragen. Das ist natürlich schwierig bei längeren Flügen. Und dann ist die Frage, welche Bedeutung haben im Flugzeug denn die Klimaanlagen? Die modernen Maschinen sind heute so ausgerichtet, dass entsprechende Hochleistungsfilter in den Flugzeugen eingebaut sind und hierdurch ein effizientes Abscheiden auch von Mikroorganismen generell auch gewährleistet wird, nicht nur von Viren. Der Unterschied ist zwischen Viren und Bakterien. Bakterien können sich durchaus auch in Systemen, gerade in Feuchtigkeit, vermehren. Das tun die Viren im Grunde nicht. Deswegen sind zumindest in den modernen Flugzeugen die Klimaanlagen per se zunächst mal kein Vermehrungsort dafür. Dann ist natürlich die Frage, wie sieht es aus, wenn man jetzt die entsprechenden Düsenöffnungen, über die ja die Luft in das Flugzeug hineinströmt, wo jeder auch die Möglichkeit hat, diese Düsenöffnung über seinem Sitz zu öffnen, da wird die Luft ja in der Regel am Boden dann abgesaugt und nicht unbedingt jetzt weiter verdriftet. Aber hier sagen auch die entsprechenden Empfehlungen, die sollten in Zeiten jetzt von Corona nicht voll geöffnet werden, damit es nicht halt zu einer Verdriftung kommt zu dem nächstsitzenden Passagier.
Also würden Sie sagen, so als Experte, Fliegen, gerade auch in diesen Zeiten, das ist per se jetzt erstmal, wenn man zumindest weiterhin einen Mund-Nasen-Schutz trägt, nicht gefährlicher als vorher?
Ja, was ich sehe, ist, dass man sehr dicht zusammensitzt und auch die entsprechenden Empfehlungen sagen, jetzt mal unabhängig jetzt von der Frage, ob das über die Raumluft zustande gekommen ist oder die Klimatechnik, wenn es denn zu einem Infektionsfall gekommen ist während des Fluges, dann werden die Gesundheitsbehörden Personen, die zwei Reihen vor und hinter dem Erkrankten als potenziell gefährdet einschätzen. Und insofern ist einfach die Frage, inwieweit man auch beim Sitzen Abstandsregeln einhalten kann. Das würde bedeuten, dass man gegebenenfalls den mittleren Sitz frei halten sollte oder dass natürlich konsequent halt auch die übrigen üblichen Regeln umgesetzt werden, Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung und Mund-Nasen-Schutz. Und da sind auch die Fluggesellschaften aufgerufen, ausreichend auch zur Verfügung zu stellen an Mund-Nasen-Schutz, um den Passagieren das zu ermöglichen, darauf zurückgreifen zu können. Weiterhin wird auch empfohlen, dass wenn Passagiere während des Fluges erkranken, dass sie im hinteren Teil des Flugzeuges gleichsam isoliert werden können.
HR Info. Corona kompakt. Am Montagnachmittag.
Am 10. Mai fand in Frankfurt-Rödelheim ein Gottesdienst einer freien baptistischen Gemeinde statt. Und nach dieser Veranstaltung ist es zu vielen Corona-Infektionen gekommen. Mindestens 107 Menschen sind betroffen, so der aktuelle Stand. Und die Betroffenen kommen aus Frankfurt sowie aus drei weiteren hessischen Landkreisen. Andreas Heigen dazu.
Am Samstag war man noch von 40 Infizierten in Frankfurt ausgegangen. Nun sind die Fallzahlen gestiegen. Hessens Sozialminister Kai Klose hat gestern in einer Pressemitteilung erklärt:
Im Umfeld einer freien baptistischen Gemeinde in Frankfurt ist es zu einem erhöhten Infektionsgeschehen gekommen. Stand jetzt haben sich mindestens 107 Personen infiziert.
Bislang hatte der baptistische Kirchenverein mitgeteilt, man habe sich an die Regeln gehalten. Es habe genug Desinfektionsmittel gegeben und 1,5 Meter Abstand gehalten. Außerdem habe man separate Ein- und Ausgänge genutzt und die auch kontrolliert. Heute hat sich der Verein auf seiner Internetseite zu Wort gemeldet. Darauf heißt es:
Im Nachhinein betrachtet wäre es für uns angebracht, beim Gottesdienst Mund-Nasen-Schutzbedeckungen zu tragen und auf den gemeinsamen Gesang zu verzichten. Da es in der Gemeinde viele Familien mit 5 und mehr Kindern gibt, nimmt die Anzahl der Ansteckungen zu Hause weiter zu. Die Betroffenen sind in häuslicher Quarantäne. Nach Bekanntwerden der Infektion wurden die Gottesdienste sogleich in das Online-Format überführt.
Infektionen wurden neben mindestens 40 Fällen in Frankfurt auch im Wetteraukreis festgestellt. Dort sind es 26 Fälle. Außerdem gibt es mehrere Fälle im Hochtaunuskreis und in Hanau. Kritik an der Informationspolitik des Infektionsgeschehens kommt aus Hanau. Daniel Freimuth, Sprecher des Krisenstabs in Hanau, bezieht sich in einem Statement auf den Oberbürgermeister der Stadt, Klaus Kaminski.
Er hat es als organisierte Unverantwortlichkeit bezeichnet, weil wir als Stadt Hanau eben, wie gesagt, außer der Zahl, dass 17 Infizierte dabei gewesen sein sollen, die in Hanau gemeldet sind, keinerlei weitere Informationen bekommen haben. Weder vom Gesundheitsamt in Frankfurt, noch vom Main-Kinzig-Kreis, noch vom Land Hessen.
Keine Informationen. Und das ist ein Problem. Denn wie sollen sich die Menschen in Hanau und in den anderen Städten schützen? Noch einmal Daniel Freimuth.
Also bislang ist auch nicht geklärt, ob Hanauer Kindertagesstätten oder Hanauer Schulen betroffen sein könnten. Und das erfüllt die Menschen in Hanau natürlich mit Sorge. Und Stand jetzt können wir dort eben keine Auskunft geben. Und das Auskunftsersuchen der Hanauerinnen und Hanauer ist natürlich total berechtigt, zu erfahren, wo sie möglicherweise mit Infizierten in Kontakt gekommen sein könnten.
Auch wenn die Hoffnungen, zu einer schnellen Normalisierung zurückzukommen, groß sind, es wird doch noch eine ganze Weile dauern, bis wir von normalen Verhältnissen wieder sprechen können. Während Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow ab dem 6. Juni alle Beschränkungen aufheben will, geht die Bundesregierung hier den vorsichtigeren Weg. Bundeskanzlerin Merkel besteht darauf, dass die zentralen Corona-Verhaltensregeln Pflicht bleiben und dass
über den 5. Juni hinaus. Das heißt, die Corona-Beschränkungen sollen bis zum 5. Juli verlängert werden. Andreas Reuters, unser Hauptstadtkorrespondent, mit ihm habe ich vorab gesprochen. Wie hat die Kanzlerin diese Verlängerung der Corona-Beschränkungen bis zum 5. Juli denn begründet? Denn die Infektionszahlen in Deutschland sinken ja ständig.
Naja, das ist die Argumentationslinie, die wir jetzt eigentlich schon seit Wochen immer von ihr hören. Vorsicht, nicht leichtsinnig werden, die Erfolge, die wir erreicht haben, nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Sie selber hat heute nicht zu uns gesprochen, aber ihr Sprecher Steffen Seibert, und der hat es so formuliert.
Wir sehen ja auch die beiden Fälle des Gottesdienstes in Frankfurt, dieses Restaurants in Ostfriesland, die zeigen uns doch, was ganz schnell geschehen kann, wenn ganz offensichtlich Grundregeln außer Acht gelassen worden sind. Und das ist vermeidbar.
Also deswegen nicht zu forsch jetzt mit den Lockerungen sein. Immer schön aufpassen, denn wenn sich solche Vorfälle wiederholen und dann noch in großer Zahl und vielleicht sogar noch mit mehr betroffenen Personen, wie zum Beispiel dieser Gottesdienst im Stadtteil Rödelheim, dann sind wir flugs wieder bei ganz anderen Wachstumszahlen bei den Ansteckungen. Und deswegen eben die Position der Kanzlerin, noch einen Monat bei diesen Kontaktsperren begrenzt. Bleiben.
Dennoch, es soll auch Lockerungen geben jetzt bei der Verlängerung der Corona-Beschränkungen. Welche sind das?
Also, was bleiben soll, sind die Vorschriften über den Mindestabstand, 1,50 Meter und Maskenpflicht an bestimmten Orten, wie wir das schon kennen. Wo es Lockerungen gibt, das sind die Vorschriften, wer sich wann mit wem treffen darf, an welchen Orten und vor allen Dingen zu wie vielen. Wenn man von privaten Treffen jetzt mal, die mal betrachtet, da will das Kanzleramt zulassen, dass man draußen sich zu 10 Personen trifft, oder eben mit den Angehörigen aus 2 Hausständen. Wenn die groß sind, können es dann halt auch mehr Personen sein. Und bei Zusammenkünften im Haus auch 10 Personen. Allerdings soll man darauf achten, dass die Räume, in denen man sich dann trifft, eben so groß sind, dass man diese Abstandsregeln dann auch einhalten kann. Das ist eine Lockerung gegenüber dem jetzigen Zustand und eigentlich das Wesentliche, was sich an diesen grundsätzlichen Vorschriften ändern soll, laut Position des Kanzleramtes.
Einige Bundesländer wie Thüringen wollen ja ganz weg von den Corona-Einschränkungen. Sachsen, wo die CDU an der Macht ist, überlegt ebenfalls. Wie sieht es denn in der Großen Koalition aus, also wo CDU, CSU und SPD zusammen regieren? Gehen die meisten in der GroKo da mit der Kanzlerin mit?
Das ist zu erwarten, wobei die ganze Sache ja gar nicht jetzt eine Sache von Parteien ist. Zum Beispiel der linke Ministerpräsident von Thüringen und der CDU-Ministerpräsident von Sachsen sind beide der Meinung, dass man eben jetzt einen sogenannten Paradigmenwechsel machen sollte. Also gar keine landesweiten Verbote mehr, sondern nur noch eingreifen, wenn es irgendwo örtlich zu besonders vielen Ansteckungen kommt, dann dort eben lokal wieder Beschränkungen verhängen. Das ist deren Position. Es ist auch jetzt nicht eine Position von Osten gegen Westen, denn Rainer Haseloff zum Beispiel, auch er von der CDU, er ist der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, sagt, Vorsicht, Vorsicht, wir dürfen die Erfolge, die wir erreicht haben, jetzt nicht durch zu viel Lockerheit gefährden. Also das geht quer durcheinander und man muss mal sehen, 2 Wochen sind noch Zeit, bis die Entscheidung ansteht. Die jetzigen Regeln laufen am 5. Juni aus. Danach müsste man über neue nachdenken, wenn man sich darauf einigen kann. Mal sehen, was am Ende dabei rauskommt. Die Positionen sind jetzt ziemlich gemischt.
Du hast eben schon von lokalen Maßnahmen gesprochen, aber macht diese Maßnahme jetzt der Bundesregierung wirklich Sinn? Denn viele Bundesländer kochen doch mittlerweile ja ihr eigenes Süppchen.
Also das Papier, was die Kanzlerin oder ihr Kanzleramtschef Helge Braun jetzt vorgelegt haben, ist ja noch keine Maßnahme, sondern ein Vorschlag aus dem Kanzleramt, wie es laufen soll. Eine Position von 17, wenn man die 16 Bundesländer dazu rechnet, eigentlich sogar die schwächste Position, denn die Entscheidungskompetenz in diesen Dingen liegt ja bei den Bundesländern, wie wir inzwischen gelernt haben. Und was besonders deutlich wurde beim letzten großen Treffen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten, Ministerpräsidenten, wo sich die Kanzlerin tatsächlich fast schon so ein bisschen resignativ zurückgezogen hat und gesagt hat, ja, dann übernehmt ihr jetzt halt die Verantwortung. Aber Sinn macht es aus meiner Sicht sicher trotzdem, denn es ist eine klare Gegenposition zu dem, was jetzt aus Thüringen und Sachsen vorgelegt wurde. Und jetzt liegen beide gegensätzlichen Positionen auf dem Tisch. Nun muss man sehen, ob man sich da zusammenraufen kann.
HR Info. Corona kompakt. Am Montagnachmittag.